Hallo liebe Katzen und liebe Hundebesitzer, willkommen zurück bei meinem Podcast Futtermittelallergie bei Hund und Katze mit einer kleinen Verzögerung, die dadurch gekommen ist, dass ich an meiner neuen Homepage zusammen mit Herrn Navroth, der die neue Homepage designt hat, und sie auch frisch online gebracht hat, sodass sie gut gefunden wird, hoffentlich. Namens futtermittelallergie.online bin ich jetzt zu finden.de. Und ja, das ist dann doch immer noch mal sehr viel kreative Arbeit und in sich gehen, wen man alles ansprechen will, weil ja leider die Futtermittelallergie weiterhin sehr, sehr aktuell ist. Wir sogar mehr Futtersorten pro Patient durchprobieren müssen. Jeder verträgt individuell etwas anderes und es dauert wirklich lange, bis wir was finden. Wir finden aber das Futter, was am besten vertragen wird, und merken schon während der Suche die großen Benefits, die wirklich in alle Fachbereiche reichen, sodass ich möglichst viele Kunden damit erreichen will. Die Homepage ist noch nicht richtig fertig. Es werden Features dabei sein wie ein Futtermitteltagebuch. Ein bisschen haben wir das ja bei den Beratungen über WhatsApp schon, dass wir Verdauungsauffälligkeiten uns hin und her schicken, wann die letzten Medikamentengaben waren. Das wollen wir noch ein bisschen besser bündeln und übersichtlicher machen. Und die Seite wird es auch noch auf Polnisch und Englisch geben. Da sind noch Feinheiten zu bearbeiten. Es macht sehr viel Spaß und es ist sehr aufregend, wen ich damit noch alles erreichen kann. Besonders mit dem heutigen Thema, nämlich die Worst Cases, die uns Dermatologen immer wieder begegnen, und gerade mit der zusätzlichen Spezialisierung auf die Futtermittelallergie tut das einem im Herzen immer weh, wenn man diese Patienten zu spät trifft. Gerade kürzlich musste eine Kundin aufgeben, war dann doch leider insgesamt zu spät. Gut, nicht jeder kann das auch so im Alltag umsetzen, das kommt noch dazu. Das erfordert sehr viel Patientenbesitzer-Zusammenarbeit. Dafür ist ja WhatsApp auch so geeignet, dass man das dann immer nutzen kann, wenn man es irgendwie in den Alltag integrieren kann. Aber umso später die Patienten vorgestellt werden, umso schwieriger ist es für die Besitzer, umso mehr läuft uns die Zeit davon, gerade wo wir so viele Sorten ausprobieren müssen, wo wir dann manchmal wirklich hilflos sind. Und da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ich mit der Homepage zusätzlich zum E-Book, zum Taschenbuch, zu diesem Podcast hier möglichst viele Futtermittelallergiker schon sehr, sehr, sehr früh begleite. Und mein Ziel ist es, dass jeder, der sich einen Hund oder eine Katze anschafft, nicht nur ein Futtermittel wegen der Zutaten, wegen der Ausbalanciertheit der Nährstoffe auswählt, sondern gleichzeitig individuell die Verträglichkeit bei seinem neuen Familienmitglied sehr gut lesen kann. Da haben wir natürlich die allerbesten Voraussetzungen, dass so ein Patient nie den Dermatologen braucht, nie die anderen Fachbereiche, einfach insgesamt viel weniger Tierarztbesuche hat und gesünder ist. Genau, dass das absoluter Standard und Alltag wird. Futtersorten, und wir wissen ja nicht, warum die eine und die andere vertragen werden. Das hat leider nichts mit der Qualität der Zutaten zu tun und auch leider mit keiner anderen Logik, den Theorien folgend, die da so bestehen. Natürlich versuchen wir trotzdem, diesen Theorien ein bisschen zu folgen. Umso seltener die Quellen, umso reiner das Futter. Da aber der Futtermittelausschluss auch wissenschaftlich immer noch das einzige Diagnosetool ist, kommen da leider sehr unterschiedliche Ergebnisse raus, die mit den Theorien eher gar nichts zu tun haben. Genau, aber umso mehr würde ich mich freuen, wenn diese Futtersuche, die für jeden, der hier schon fleißig hört und bei seinem eigenen Hund und bei seiner eigenen Katze ein paar Sorten durchprobiert hat, denke ich, den Unterschied schon genau kennt, wie schnell man den sehen kann, was für Unterschiede man sehen kann, dass die Suche dann doch immer einfacher wird, einem ins Blut übergeht, nicht mehr so belastend ist und dass das absoluter Standard sein könnte. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Heute soll die Folge leider um ein trauriges Thema handeln. Darauf hatte mich eine Kundin nochmal hingewiesen, deren Hund wir hier auch im Podcast in einer der letzten Folgen vorgestellt hatten, dass ich doch nochmal drüber sprechen soll, was für Worst-Worst-Cases es eben gibt. Das meide ich manchmal ein bisschen, weil man da leicht in Panik geraten kann. Es ist schon mitunter sehr, sehr schwer, als Besitzer mit ansehen zu müssen, was eine Allergie alles anrichten kann, wie chronisch die ganze Geschichte ist und wie schwierig es teilweise ist, da wieder rauszukommen und wie verzweifelt man unterwegs auch sein kann, dass man schon verschiedenste Tierärzte immer häufiger aufsucht und es wird trotzdem nicht besser. Man fühlt sich wie verloren in einem dunklen Wald und weiß nicht mehr hinaus und hat aber jeden Tag sein Familienmitglied vor sich, dem es offensichtlich nicht gut geht. Und das ist schon sehr, sehr belastend. Wir Dermatologen kennen das leider aus unserem Alltag, selbst auf Fortbildungen, wenn dann solche Worst Cases vorgestellt werden, können die Besitzer oftmals nur drei zusammenhängende Sätze sprechen, bevor sie in wirklich bittere Tränen ausbrechen. Also das ist schon einerseits sehr fordernd für den Besitzer, dran zu bleiben, andererseits sehr, sehr schwer auszuhalten, diese Situation, die dann eben entsteht. Nichtsdestotrotz hat die Kundin recht, dass wir diese Worst-Worst-Cases nicht dazu nutzen sollten, noch verzweifelter zu sein, sondern als Motivation, am besten gar nicht dahin zu kommen. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr traurig und fällt mir auch sehr schwer, über solche Fälle zu sprechen, wo ich zu spät dazu komme und weiß, dass zum Beispiel ein Gehörgang, der schon völlig verknöchert ist durch jahrelange chronische, schwere, sehr, sehr schmerzhafte Ohrentzündungen, der ganze Gehörgang so verändert ist, dass sie diese Verknöcherung nie wieder zurückwandeln können, dass dieser Gehörgang für immer schmerzhaft für den Patienten bleibt, dass selbst die Chirurgen, indem sie den Gehörgang entfernen, das können sie ja nur in dem weichen Teil, dass dann trotzdem diese Verknöcherung bleibt und der Patient auch sehr stark gefährdet ist an einer Mittelohrentzündung, die sich weiter ins Gehirn ausbreitet, zu versterben. Vorher kann es zu einer Facialis-Lähmung kommen, dass plötzlich die eine Gesichtshälfte inklusive Ohr und Lid runterhängen und Lippe. Ja, aber das sind dann die Fälle, je nachdem, in welchem Zustand wir die Patienten erst auf den Tisch bekommen oder wie jetzt viel moderner online zu sehen bekommen, wo dann wirklich Alarmstufe dunkelrot ist und leider die Gefahr da ist, dass es dann wirklich zu spät sein kann, egal wie gut der Besitzer mitmacht. Dass man also wirklich da im Anfang aller Anfänge schon hellhörig wird, ob ein Ohr nur diesen durchsichtigen Film an Ohrschmalz produziert, der ganz dünn ist und den man nicht sehen kann. Sobald da Schmutz in Anführungszeichen da ist, ist das Ohr schon entzündet. Der Ohrreinigungsmechanismus funktioniert dann nicht mehr. Und sollte es wirklich Schmutz von außen sein, was es meistens nicht ist beim funktionierenden Ohrreinigungsmechanismus, wird jeder Schmutz sofort nach außen getragen. Auf jeden Fall so oder so irgendetwas Braunes im Ohr ist immer ein erstes Zeichen. Und die Ohrreinigung sollte nur dafür da sein, das genauer sehen zu können, ob in der Tiefe sich schon Schmutz bzw. überschüssiger Ohrschmalz bildet, weil das Ohr entzündet ist und dieser Selbstreinigungsmechanismus nicht mehr funktioniert. Und da das Ohr jahrelang zu reinigen, jahrelang zu behandeln, vielleicht sogar an eine OP zu denken, bringt alles langfristig gar nichts, außer dass es den Besitzer teuer steht, frustriert und vor allem dem Tier teuer wird, nämlich dass er das mit seiner Gesundheit bezahlen muss, das bei wiederkehrenden Ohrentzündungen nicht an Allergie und da insbesondere an Futtermittelallergie gedacht wird. Genauso ein häufiges Thema in der Dermatologie, wo ja das Ohr dazu gehört, sind Pfotenentzündungen, die auch nur eine einzige Pfote betreffen können, die permanent geleckt wird, bis ein Hund lahm ist, bis er beim Orthopäden vorgestellt wird, bis er vom Chirurgen operiert wird, diese Zwischenzähnräume herausoperiert werden, was teilweise Dermatologen auch empfehlen, weil dann Haare einwachsen, weil die ganze Pfotenform durch diese chronische Entzündung so verändert ist, dass der Hund auf der Haut läuft, die dafür gar nicht gemacht ist und dann die Haarbälge sich da massiv entzünden. All diese Maßnahmen bringen hier auch überhaupt gar nichts, außer Leid für alle Beteiligten, außer dass man auch bei einer einzigen Pfote, die geleckt wird, unbedingt an eine Futtermittelallergie denken muss. Und die ist eben nicht mit einem hypoallergenen Futter über 8 Wochen ausgeschlossen, sondern mit 50 bis 100 Futtersorten, mit über wenige Tage genaues Beobachten der Verdauung, ob wir eine Sorte überhaupt länger füttern oder nicht. Dieses Vorgehen ist hierzulande, aber weltweit eigentlich, wird das gerne vergessen, wenn Craig Griffin wieder auf den internationalen Fortbildungen da war. Erinnern sich alle an die Verdauungssymptome, die er mit seiner großen Klinik jeden Tag bestätigt sieht. Sonst findet man ganz oft noch dieses 8 Wochen Warten. 8 Wochen Warten ist ein Hunde- und Katzenleben zu kurz für eine Sorte, die Blähungen macht oder Aufstoßen oder weicheren Stuhlgang. Da reichen uns 3 Tage, wenn man sich richtig auf Futtermittelallergien spezialisiert hat, ob es mit einer Sorte überhaupt was wird oder nicht. Und zum Thema Lecken, das sehe ich auch immer, wenn ich Freunde besuche, dass es sehr, sehr schnell normal wird, ebenso normal wie das aus einem Ohr dunkles Sekret rauskommt, auch bei der Katze im Übrigen. Und genauso bei Hund und Katze, beim Hund noch mehr, jegliches Lecken. Hunde sind nicht so reinlich wie Katzen. Katzen lecken sich auch so. Aber bei Hunden, Hunde sind da keine Katzen. Sobald sich ein Hund leckt wie eine Katze, hat er schon Juckreiz. Und das schleicht sich in den Alltag so ein, dass die Besitzer felsenfest daran festhalten, naja, wenn er aus dem nassen Gras zurückkommt, muss er sich doch die Pfoten lecken. Nein, das tut ein Hund tatsächlich gar nicht. Wenn man dann den Futtermittelausschluss beginnt zu machen oder ein juckreizhemmendes Medikament gibt, merkt man, oh, mein Hund ist doch keine Katze und leckt sich wirklich kaum bis gar nicht die Pfoten. Das ist tatsächlich so. Genauso wie Kopfschütteln und genauso wie bei Katzen eben ein übermäßiges Lecken, wo es auch da schwerfällt, wenn man jetzt nur eine Katze hat, den Unterschied zu sehen, welches Leckverhalten ist noch normal und welches ist schon Juckreiz, weil es müssen nicht immer Haare ausfallen, es muss nicht immer mit Fellverlust einhergehen. Wir haben schwere Fälle von Juckreiz, die eine Materie, so nennen wir Dermatologen das, wenn die Patienten sich Tag und Nacht lecken und das Fell sieht picobello aus. Diese Fälle gibt es auch. Also da wünsche ich mir auch, dass man da einfach ganz hellhörig wird und eine Allergie möglichst so super früh im Keim ersticken lernt, bevor es dazu kommen muss, dass wie wild an einer Pfote operiert wird, die danach genauso entzündet ist wie vorher und dazu führt, dass der Patient irgendwann nicht mehr laufen kann und wegen Schmerzen eingeschläfert werden muss. Leider muss ich das in dieser Folge so sagen, dass eine Futtermittelallergie potenziell tödlich ist. Wir aber so viele Stufen davor haben und ich deshalb mit all diesen Maßnahmen, Homepage, E-Book, Podcast, Taschenbuch dafür sorgen möchte und auch mit meinem Insta-Account Futtermittelallergie, dass sowas in aller Munde ist und erkannt wird, dass wir diese tausende kleine Stufen vorher nutzen können, dass auch Kollegen den Podcast dazu nutzen, im Notdienst, in der Rufbereitschaft ein paar Folgen zu hören, auf dem Weg zur Arbeit, dass das allgegenwärtig wird, wann es okay ist. Man kann als normaler Praktiker oder als Kollege eines anderen Fachgebiets nicht so tief in der Dermatologie sein wie ich, nicht so tief in der Chirurgie oder Inneren oder sein kann. Und da auch wärmstens Kollegen empfehle und mich so freue, wenn ich da vertrauensvolle Kollegen habe, die mir dann glückliche Besitzer zurückschicken. Und genauso wünsche ich mir, dass dieses Wissen absolut alltäglicher wird für jeden Hunde- und jeden Katzenbesitzer. Ganz typisch sind natürlich alle Autoimmunerkrankungen jeglicher Art, wie auch immer sie dann vielleicht auf superschlau noch heißen können. Im Magen-Darm-Trakt haben wir ja unglaublich viele kreative Namensfindungen. Ich kann mir die alle und will mir die alle gar nicht merken. Irgendwas wie nicht auf Antibiotika ansprechende Durchfälle wiederkehrende oder also wo mir die Haare zu Berge stehen, warum sich das nicht mehr rumspricht, dass so viele Erkrankungen wirklich gestrichen werden können in der Dermatologie, in allen Fachbereichen, wenn mehr bekannt wird, wie viele davon tatsächlich Futtermittelallergiker sind und der Futtermittelausschluss da möglichst genau angewandt wird, dass man bloß keiner einem durchrutscht. Wenn ich immer gesagt bekomme, ich muss nur 8 Wochen eine hypoallergene Nahrung ganz ausschließlich füttern und dann weiß ich ja oder nein, dann rutschen natürlich unendlich viele Futtermittelallergiker durch, die einfach diese erste Diät überhaupt nicht vertragen haben, weil das unser Alltag ist. und man einfach die nächsten 50 Sorten hätte sich angucken müssen. Also heutzutage die Futtermittelallergie aus der Differentialdiagnosenliste komplett rauszuschmeißen, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und sie sollte auf jede Differentialdiagnosenliste gehören. Also zu jeder Erkrankung, die vermeintlich nicht heilbar ist, die mit dauerhafter Medikamentengabe einhergeht und die zur Einschläferung führt oder wo niemand weiß, was das eigentlich sein soll. Spätestens dann, aber auch bei so vielen alltäglichen Sachen und leichten Veränderungen, wie der Hund fasst sich talgig an oder wie gesagt, die Katze leckt sich vermehrt, dass man da schon das einfach kennt. Natürlich die schlimmsten Fälle, dass wir die als erstes abwenden können. Da möchte ich auch mal gar nicht dran denken. Wie gesagt, da bricht mir das Herz, wie viele da draußen sein müssen, die wirklich schon jung eingeschläfert werden mussten. Wir haben sehr, sehr häufig Futtermittelallergiker, die in den ersten Lebenstagen und in den ersten Wochen massiv auf ihr Futter reagieren und mit entsprechender Begleitung. Manche Besitzer sind da sogar so feinfühlig und so hinterher, dass sie das jahrelang selber abwenden können und wir dann erst aufeinandertreffen und ich wirklich Demut vor solchen Besitzern habe, die aber oft auch schon ja, nervlich ziemlich am Ende sind, weil sie so allein damit gekämpft haben und trotzdem ohne diese Mühe gäbe es den Patienten einfach nicht. Ne? Und wenn ich dann leider sage, so, wir müssen jetzt nochmal 40 Sorten durchprobieren, dann sind diese Besitzer oftmals bereits am Ende ihrer Kräfte, wo ich ihnen aber sage, ohne ihre Mühe wäre das Tier wirklich nicht mehr, dass man sich auf die Schulter klopft, auch bei jeder neuen Futtersorte, weil es ja schon wieder immer mehr werden, die wir durchprobieren müssen, dass man zwischendrin sich immer auf die Schulter klopft, was man schon erreicht hat und diese Worst-Worst-Cases eben als Beispiel nimmt, als Motivation, was man nicht nur für sein jetziges Tier abwendet, sondern für alle folgenden Haustiere. Dieses Wissen, auch wenn die Allergien insgesamt sich alle paar Jahre nochmal drastisch verändern und wir immer, immer dazu lernen von jedem einzelnen Patienten, so wird dieses Große und Ganze einem niemand mehr nehmen können und man wird beim nächsten Tier das alles schon viel, viel früher erkennen. Also in diesen sehr, sehr traurigen Fällen, wo wir zu spät dazu gekommen sind, dass man da trotzdem vielleicht für die Nächsten, ne, meistens, auch wenn man sich sagt, direkt nach dem Einschläfern nie wieder ein Tier, gerade in so schlimmen Fällen, ja, muss man ja doch oft auch zugeben, dass ein Leben ohne Tiere kann man ein schönes Leben haben, ja. Aber wenn man einmal den Benefit von so einem tierischen Familienmitglied schon genießen durfte, schafft man es meistens nicht, darauf zu verzichten. Und da wir Tierbesitzer ja in diese unfassbar frustrierende Lage kommen, dass wir viel öfter Tierwitwer sind, als dass das Tier dann am Ende ohne uns bleibt, können wir dieses Wissen ja doch unbedingt weiter nutzen. So, also ich könnte hier noch von mehr ganz schlimmen Fällen erzählen, muss das aber auf weitere Folgen aufteilen. Ich bin auch ein ganz schlechter oder gar kein Horrorfilmschauer. Wahrscheinlich zu empathisch. Die wir Dermatologen hoffen auch immer Fälle vorgestellt zu bekommen, die eher ruhiger ablaufen. Also wir sind nicht so für die ganz schlimmen Fälle geeignet. Und für heute reicht mir das, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich denke, für die, die einen stark betroffenen Allergiker zu Hause haben, für die reicht das auch. Ne? Das ist schon immer noch mal hardcore, in die Richtung das Hören, sich anzuhören. Manchmal braucht man noch mal den Anschub. Ne? Uns allen fällt es schwer, noch mal das Futter wechseln zu müssen und uns da durchzubeißen. Aber so soll es gemeint sein. Alles, alles Liebe für alle. Ich freue mich übers Teilen. Auch wenn wir mit viel Abwehr immer konfrontiert sind, könnte ich auch gleich eine Folge dazu machen. Für viele ist das noch völlig, wieso so oft das Futter wechseln, gerade die das von außen betrachten können, die haben es oftmals sehr einfacher, haben nicht den stark betroffenen Allergiker zu Hause, die können gut reden, wo wir hoffen, dass er nie in diese Lage kommt, der Kritiker. Also das ist normal, man kann nicht jedem den Podcast, das Buch oder die Homepage empfehlen. Ja, aber jeder, der durch sein Haustier ein bisschen in die Situation gezwungen wird oder jemanden kennt, der jemanden kennt, freue ich mich, wenn wir möglichst viele Patienten möglichst früh erwischen. Ganz liebe Grüße für heute. Gibt es den einen Hund oder die andere Katze, wo man beim Zuhören daran denken muss, dass auch andere Besitzer von dem Podcast profitieren würden? Natürlich ist es nicht immer ratsam, andere Besitzer darauf anzusprechen. Das ist unser täglich Brot als Dermatologen, dass gerade mit Futtermittelallergie nicht jeder dafür offen ist. Aber ja, zumindest ist dann der Samen gefallen. Was der Einzelne daraus macht, liegt immer am Einzelnen. Und die Allergien nehmen leider weltweit so zu, dass ich es sehr wichtig finde, wenn dieses Wissen so weit wie möglich geteilt wird. Lieben Dank fürs Teilen. Wenn du hier deinen Hund oder deine Katze wiedererkannt hast, allein aber mit dem Podcast und vielleicht mit dem E-Book nicht vorankommst, verzweifelt bist, in einer Sackgasse steckst, gibt es auch die Möglichkeit, auch wenn man nicht um Berlin herum erreichbar wohnt, mich über Videotelefonie zu buchen.